Hallo und herzlich willkommen zu Folge 28 unseres Aue-Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir haben aktuell wilde Zeiten in Aue. Mark Hensel hat die Mannschaft aktuell in seiner Mache, hat sie trainiert jetzt zwei Spiele und hat dort einen Punkt geholt, hätten ja auch vier Punkte sein können. Und in dieser Woche haben wir auch das neue interimsmäßige Trainerduo bekannt gegeben bekommen. Nämlich Carsten Müller wird unser Trainer sein und Mark Hensel wird der Teamchef sein. Das alles werden wir heute besprechen. Dazu möchten wir auch nochmal gerne einen Blick auf unsere Auer Jugendmannschaften werfen, auf die Frauenmannschaft und natürlich, wie es gewohnt seid, auch einen Ausblick auf die nächsten Spiele werfen, als auch dann natürlich wieder auch den Helge der Woche küren. Aber fangen wir an, wie wir es immer machen. Hallo Martin, hallo Tobias.
Hallo.
Letzten Spiele gegen Regensburg und gegen den HSV. Ich glaube, gegen Regensburg, Martin, hast du dich auf den Weg gemacht. Freitagabend, nicht die schönste Zeit, um von Potsdam nach Regensburg zu fahren. Aber ja, trotz auch der Niederlage hat es sich für dich gelohnt.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen habe ich auch noch am nächsten Tag zwei Grounds in Bayern mitgenommen. Ich war im Grünwalder Stadion am Samstag und dann noch am Samstagabend bei der zweiten Mannschaft vom ERC Ingolstadt, hatte ich schon was gesagt, vom ersten FC Ingolstadt heißen die, richtig. Und die spielen ja da am Ingolstadter Hauptbahnhof im ehemaligen ESV-Stadion, weil der FC Ingolstadt 04 ist ja ein Fusionsverein zwischen dem MTV Ingolstadt und dem ESV Ingolstadt.
Ist das alte Ingolstädter Stadion, woran man sich noch erinnert, wo wir auch mal gespielt haben?
Genau, wo die früher zweite Liga gespielt haben.
Zweite Liga.
Mhm. Genau. Und das war um 18 Uhr, also unter Flutlicht. Es war ein gutes Spiel, 2:2 ist das ausgegangen gegen Wasserburg. Ja, und mittags war ich im Olympiastadion, im Grünwalder Stadion und habe Hasan Salihamidžić gesehen. Der saß nämlich neben mir.
Und hast du ihn noch irgendeinen Leihspieler aus den Armen geleiert?
Naja, ich wollte eigentlich nicht mit ihm reden, weil da schon so ein paar andere Leute am Rumgeiern waren und einer hat sich auch ein Autogramm geholt. Ich finde das echt ein bisschen awkward, sich mit Promis irgendwie fotografieren zu lassen und so. Aber vielleicht hätten wir jemanden gebrauchen können.
Was war das, die Bayern Amateure gegen?
Gegen Rhein am Lech in der Regionalliga Bayern.
Und gewonnen wahrscheinlich, oder?
Ich glaube 4:1. Der Sohn von Hasan Salihamidžić hat auch gespielt.
Die rasieren gerade so durch die Regionalliga, dann glaube ich. Ne?
Genau.
Sehr schön. Ja, aber lasst uns dann über das Spiel davor in Regensburg sprechen, wo du warst. Relativ schnell 2:0 hinten. Ich glaube, für uns alle sehr, sehr ernüchternd. Wir waren alle euphorisiert. Mark Hensel auf der Trainerbank. Jetzt geht ein Ruck durch die Mannschaft. Ich glaube, unglücklich da jetzt direkt zum, war Regensburg Erster oder Zweiter zu dem damaligen Zeitpunkt, dort in die Ferne reisen zu müssen und nach 11 Minuten 2:0 hinten zu liegen. Ich glaube, das war das Schlechteste, was hätte auch passieren können. Wie man dann Aue schon in diesem Jahr einige Male gesehen hat, zwei unterschiedliche Halbzeiten. So schlimm wie die erste Halbzeit war, so gut war die zweite Halbzeit, wo man wirklich kämpferisch und auch spielerisch, glaube ich, einiges dann Positives an den Tag gelegt hat, um dann halt leider in der Nachspielzeit die dumme Niederlage dann sich doch noch abzuholen. Wie war so die Stimmung, Martin, im Stadion? Wie hast du es empfunden insgesamt?
Ja, also ich glaube, nach dem 2:0 war es ein bisschen wie damals in Bielefeld. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Das hatten wir ja schon mal mit, ich glaube, Robin Lenk war da auch Interimstrainer, wo man auch schon relativ kurz nach dem Beginn in Rückstand lag. Also es wurde schon ziemlich stark vom Gästeblock supported. Ich fand die auch größtenteils lauter als die Heimtribüne. Also Regensburg war halt auch da, aber war jetzt nicht so organisiert, wie man es vielleicht gewohnt ist. Und ja, also ich hatte natürlich schon so auch kein gutes Gefühl nach dem 2:0. Das war die kalte Dusche. Man war ja eigentlich auch gar nicht so schlecht die ersten 5 Minuten. Und ja, dann liegt man halt direkt 2:0 hinten und zwar kommt nochmal aus der Pause raus. Und ich glaube, die zweite Halbzeit sehr, sehr gut. Natürlich auch ein genialer Move vom Trainer dann Martin Mennel mit nach vorne zu beordern. Der hat ja auch bei der Ecke, die Busmann dann reinmacht, zum 2:2 vorne gestanden. Und das war, glaube ich, auch nochmal so ein psychologischer Effekt, dass man gezeigt hat, man gibt sich nicht auf.
Ja, also fand ich vollkommener Wahnsinn, in der 85. Minute schon nach vorne zu gehen, wo man ja nur 2:1 hinten liegt. Tobias, wie fandest du die Aktion in Regensburg?
Die Aktion fand ich eigentlich ziemlich gut, weil er nämlich ja dadurch auch ein bisschen Verwirrung gestiftet hat. Und ich glaube, das ist ja das genau was, was er wollte. Also ich meine, das ist natürlich, das war natürlich großartig gewesen nach dieser wirklich schlechten ersten Halbzeit, die wirklich auch in weiten Teilen nicht der zweiten Bundesliga würdig war, dann auch noch irgendwie einen Punkt holt. Aber naja, wie man halt so schon sagt, hast du Kacke am Fuß, hast du Kacke am Fuß. Und dass du da praktisch im unmittelbaren Gegenzug praktisch noch das 3:2 kriegst, ist natürlich dann umso bitterer, muss ich sagen.
Wismut Aue being Wismut Aue.
Und man muss einfach sagen, in der Gesamtheit, kann man in der ersten Halbzeit sagen, hatten wir eigentlich, glaube ich, keine Chance. Also unser Passspiel war schwach. Wir haben kaum Zweikämpfe gewonnen. Wir hatten einen einzigen Abschluss. Das 1:0 entsteht aus einem individuellen Fehler. Ich glaube, da wird irgendwie Ball abgefangen von Besuschkow. Da ist, glaube ich, Mesogeum einfach zu langsam. Und beim 2:0 wird sozusagen, wird praktisch unterlaufen. Und da sinken halt auch nach 5 Minuten einfach auch die Köpfe. Und das war ja bis dato auch das große Problem, dass praktisch dass immer zu viele frühe Gegentore fallen. In der zweiten Halbzeit hat man aber so auf einen kleinen Kunstgriff zurückgegriffen, indem man einfach auf ein 4-4-2 umgestellt hat und praktisch über die drei Wechsel einfach wesentlich mehr Geschwindigkeit auch ins Spiel und auf die Flügel gebracht hat. Und dadurch hatten wir einfach wesentlich mehr Zugriff aufs Spiel und ein klares und ein einfacheres Spiel. Man muss aber fairerweise auch dazu sagen, dass Regensburg ja auch schon zurückgeschaltet hatte. Ja, aber wenn man sich das Momentum anguckt, gibt es natürlich deutliche Ausschläge von Aue in der zweiten Halbzeit, deutliche Ausschläge von Regensburg in der ersten Halbzeit. Am Ende kannst du da vielleicht einen Punkt mitnehmen. So gehst du halt nach großem Kampf eigentlich wieder ohne Punkte nach Hause. Und das ist halt typisch, wenn du halt im Abstiegskampf praktisch steckst, dass du halt eben dir dann solche Punkte nicht holst.
Was für mich halt mal wieder maßgeblich war, dass man in Regensburg gesehen hat, dass halt wir Probleme in der Abwehr haben, ne? Dass die Abwehr nicht zweitligareif ist, meiner Meinung nach. Also, dass du halt in jedem Spiel solche Gegentore bekommst. Leider jetzt Martin Mendl angesteckt worden ist, dann seit Monaten oder vielleicht auch mehr als einem Jahr mal wieder irgendwie ein Fehler, den man wirklich ein Gegentor ihm tatsächlich anlasten muss, wo er die Ecke da unterläuft zum 2:0. Das sind natürlich echte Knockouts eigentlich für eine Mannschaft und umso besser und umso höher schätze ich es natürlich der Mannschaft hoch an, dass sie sich die zweite Halbzeit dann aufgerappelt haben. Man muss sagen, Hensel hat auch, glaube ich, dreimal gewechselt. Ich glaube auch da Nazarov zur Halbzeit raus und dann Kühn zum Beispiel rein, aber ich glaube, es gab auch noch drei andere Wechsel. Ich glaube, Hertel auch raus und Busma rein. Bei
Genau.
Dimitri Nazarov denke ich manchmal, dass auch man, dass er ja mehr spielen sollte als vielleicht reden vorm Mikrofon, weil das war in der ersten Halbzeit in Regensburg dann auch nicht so dolle. Aber man hat halt gesehen, sie können es. Und jetzt ist jetzt Spiel jetzt schon einige Wochen her oder 2 Wochen her. Schaut euch aber gerne nochmal bei Sportschau kann man sich die Spielzusammenfassung jetzt irgendwie das ganze Jahr über angucken, wie Aue dieses 2:1 hinten rausgespielt hat. Ich habe mir jetzt nochmal zur Vorbereitung angeguckt und habe mal mitgezählt. Das waren wohl 11 Ballkontakte von Aue vom eigenen 16-Meter-Raum hinten raus, wo man sich durchkombiniert hat auf der linken Seite über Mesut Özil, Zielinski war, glaube ich, mit dabei und dann über Gay, der mit einem Hackentrick davon echt einen guten Mittelstürmer mimt und den Ball halt ablegt, den dann Kühn sozusagen ja nur noch reinschieben muss. Also das war echt top rausgespielt. Das ist für mich Richtung Tor des Monats von der Spielidee her, die man da umgesetzt hatte. Das heißt, das glaube ich, kann dem Team auch nochmal so einen Push geben, wenn man ihnen eben immer wieder diese Szene zeigt, wenn man ihnen damit eben einimpft, sie können es und sie müssen es halt nur auf dem Platz hinbekommen und natürlich hinten drin wieder besser stehen, was ich glaube auch mit der Umstellung von Hertel auf Busma in Verbindung bringen würde, weil das hat mir dann auch schon wieder ganz gut gefallen. Busma dann auch noch mit dem 2:2, wo er auch eben zeigt, er hat nicht nur defensive Qualitäten, sondern auch offensive Qualitäten und es lief ja eigentlich dann auf dem auch verdienten Punktgewinn hinaus und durch eine dumme Aktion dann ganz am Ende kriegen wir halt dieses blöde Gegentor. Ich glaube, es wird noch in der Fanszene auch noch diskutiert, ob es jetzt ein Foul war, dieses 3:2 gegen, ich glaube, Martin Mennel war da irgendwie das Thema. Habe ich jetzt so nicht gesehen. Weiß nicht, ob ihr das anders gesehen habt. Also ich habe jetzt kein deutliches Foul, keine Behinderung an Martin Mennel gesehen. Habt ihr da was gesehen?
Nee, also ich hab da ehrlich gesagt auch jetzt nichts gesehen. Also, dass man da jetzt irgendwie auch von Vereinsseite sagt oder von Präsidentenseite, ja, man wird da jetzt Einspruch gegen dieses Urteil einlegen, das ist natürlich dann auch irgendwie Aktionismus, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist das kein Foul gewesen. Man hat es einfach nicht gut klären können. Der kommt einfach an den Ball. Ich glaube, das ist Albers gewesen. Und der, ja, der fackelt einfach nicht lange aus der nahen Distanz und buxiert den Ball dann so mit rein und verliert dann am Ende halt auch das Spiel.
Übrigens, wenn du bei den Verteidigern warst, wer war bei Regensburg notenbester Spieler? Laut transfermarkt.de.
Muss ja jemand in der Abwehr gewesen sein dann. Aber nicht Gonter, oder?
Steve Breitkreuz natürlich war bei Regensburg der beste
Ach
Verteidiger.
so,
Ja.
okay. Ja, gut. Hat zum Glück kein Tor gemacht. Ich glaube, der hatte auch in der ersten Halbzeit nochmal
Eine Chance,
eine gute
ja.
Chance. Ja, also das wäre natürlich nochmal ein Tiefschlag gewesen. Es tut halt immer wieder weh, ne? Und gerade in so einem Spiel, wo wir da halt gegen ihn spielen, dass wir so einen Spieler da abgegeben haben oder abgeben mussten, wie auch immer, was da auch immer passiert ist.
Aber
Ärgerlich.
der krasseste Spieler in diesem Spiel war für mich aber Max Bezuschkow. Also ich habe ja vorhin mal geguckt, nochmal in die Statistiken. Der hat ja, glaube ich, 50 Pässe gespielt und davon sind 49 Pässe angekommen. Also das ist schon großartig gewesen. Also den haben sie leider gar nicht im Griff gehabt, genau wie Jan-Niklas Beste. Also muss einfach sagen, gegen diese wirklich starke Regensburger Offensive war Aue gerade in der ersten Halbzeit einfach deutlich unterlegen.
Ja, deutlich unterlegen waren wir dann im nächsten Spiel gegen den HSV überraschenderweise ja überhaupt nicht. Und dann gucken wir doch gleich mal dann auf das letzte Heimspiel jetzt gegen den HSV. Und du, Tobias, hast ja vorhin gerade gesagt, hast du Kacke am Fuß, heißt dann wohl beim Spiel HSV gegen HSV, hast du Kacke am Kopf. Ich glaube, anders kann man es nicht beschreiben, was da ablief. Und fangen wir da aber mal halt mit den positiven Seiten an. Wirklich mal zwei gute Halbzeiten, ich glaube zwei kämpferisch gute Halbzeiten habe ich hier von Aue gesehen. Spielerisch war es jetzt auch nicht herausragend und wie wir unser Tor geschossen haben, weiß auch jeder von euch, dass es eher so eine Zufallsgeschichte war. Nichtsdestotrotz hatten wir aber auch noch ein paar andere gute Chancen. Und man muss sich jetzt die Frage stellen, lief das Spiel so ab oder war wirklich auch so gut von uns, weil wir so gut waren oder war es, weil der HSV so schlecht war? Also letzteres sehe ich eher so, weil ich selten eine Hamburger Mannschaft in Aue so schwach gesehen habe. Da ist ja gar nichts zusammengegangen. Und umso ärgerlicher, dass man halt trotz so eines guten Spiels dann irgendwie nicht als Sieger vom Platz geht. Das ärgert natürlich. Und aus ja, 4 Punkten ist es dann eben insgesamt aus den 2 Spielen nur einer geworden. Du, Tobias, warst ja im Stadion dann auch vor Ort. Aber ja, beschreib
Ja.
doch vielleicht mal so die ersten 90 Minuten, sagen wir es mal so. Wie war denn die Stimmung und wie war denn insgesamt das Ganze drumherum in Aue?
Ich glaube, die Stimmung, man hat einfach vor dem Spiel schon gemerkt, es ist ein besonderes Spiel, es war ja auch ausverkauft, du hattest eine gewisse positive Grundstimmung unter den Zuschauerinnen und Zuschauern. Man hat natürlich einfach auch gemerkt, dass sich die Mannschaft natürlich sich da auch auf dem Spielfeld zerrissen hat. Dass man halt für den anderen jeweils gearbeitet hat, dass man jeweils dann halt auch Fehler des anderen im Wesentlichen korrigiert hat. Also gerade was da so Guitton Bußmann da alles so wegverteidigt hat, das fand ich absolut stark und krass. Also das war wirklich war absolut großartig. Und Sören Gonta hat auch ein überragendes Spiel gemacht. Clemens Fandrich, auch Ben Zulinski in der Offensive, die haben alle wirklich richtig, richtig gute Spiele gemacht und auch gute Passraten. Natürlich fällt das 1:0 einfach äußerst unglücklich, also oder als Unglück für den HSV, weil glaube ich, Jonsches da auch angespielt wird. Und ich wurde ja wieder interviewt vom Deutschen Sportrat und ich habe gesagt, hier, ich habe das Gefühl, es wird eine ganz dramatische Schlussphase werden. Wir werden dabei die 3 Punkte holen. Und am Ende ist es ja so, vom HSV ist halt nichts gekommen. Also ist halt überhaupt nichts gekommen. Wir haben natürlich dann diese rote Karte, über die muss natürlich noch zu diskutieren sein. Aber selbst die hat uns ja nicht aus den Angeln gehoben, sondern das wurde alles konsequent wegverteidigt. Und du hast gemerkt, so hast du das Gefühl, jetzt ist eigentlich der Bock umgestoßen. Aber das schien halt irgendwie, aber es sollte dann am Ende halt irgendwie nicht sein, dass man eigentlich aus einer der ungefährlichen, aus einer, also gut, es war schon eine sehr gefährliche Situation, die aber eigentlich geklärt war, dennoch das reinbuxiert. Und das ist in der 94. Minute und das passiert in der 94. Minute und danach war in diesem Stadion Totenstille. Es war wirklich eine Totenstille in diesem Stadion, weil man gedacht hat, so, das darf jetzt nicht wahr sein. Das darf jetzt einfach nicht wahr sein, was jetzt hier eigentlich, was hier gerade passiert ist. Wie ist denn das gerade passiert? Na, und dann hast du natürlich noch diesen Tim Walter, der sich da einen Ast freut. Ist, glaube ich, jetzt nicht der größte Sportsmann, aber ich glaube, das wird ihm auch egal sein. Und am Ende saß ich halt einfach, ja, wie paralysiert auf meinem Stuhl, hab mal 4 Minuten nichts gesagt. Oder 4, 5 Minuten, weil ich einfach so entsetzt war. Ich war wirklich so entsetzt über dieses Eigentor. Von auch der Carlson, der ja vorher ein überragendes Spiel gemacht hat. Also der hat wirklich ein überragendes Spiel gemacht. Ich guck mir gerade nochmal hier kurz, guck mal kurz seine Stats auch nochmal an. Das ist, der hat auch überragend verteidigt. Also ich kenne mir genau, der hat sozusagen, genau, hat 5-mal die Spiele unterbrochen. Also Aktion des Gegners unterbrochen, da hat die überwiegende Anzahl seiner Zweikämpfe gewonnen, der hat getan, was irgendwie ging, war eigentlich auch einer der Garanten des Sieges wäre dann auch gewesen und dann durch so ein ganz blödes Ding gehst du da mit 1-1 vom Platz. Unnötig, muss man wirklich sagen, unnötig.
Ich kann nur sagen, wie ich es erlebt habe, denn ich habe das Spiel so am Laptop geguckt, auf meinem Schoß sozusagen, auf der Couch sitzend und hab halt schon echt die zweite Faust auch schon zum Sieg geballt und die letzte Chance dann und sehe es ähnlich, also diese HSV gerade in der zweiten Halbzeit, irgendwie klar hatte man immer Angst, dass noch was passiert, aber sie hatten ja nicht mal eine große offensive Aktion. Also es war ja dann, ich glaube, diese abgerutschte Flanke, die irgendwie so am langen Pfosten hinten dann knapp vorbeiging. Das war so der einzige Aktion, wo man hätte sagen können, da hat man mal die Luft angehalten, aber sonst kam ja gar nichts. Und man hatte ja auch in der zweiten Halbzeit nicht das Gefühl, dass der HSV da irgendwie noch was zusammenbringt. Also na klar hätte der HSV, da muss man beim HSV immer drauf gefasst sein, dass er irgendwie was zusammenbekommt, aber da kam ja von Minute zu Minute gar nichts mehr und dann die 90. Minute kam immer näher und sie hatten nicht eine große Chance sich rausgespielt in der zweiten Halbzeit. Das einzige Ding war diese abgerutschte Flanke, die irgendwie am langen Pfosten knapp vorbeiging, wo man mal hätte sagen können, das war irgendwie sowas, wo man die Luft anhalten musste, aber sonst kam ja gar nichts und ich saß ja schon mit der zweiten geballten Faust dann auf der Couch und habe mich gefreut und habe gehofft, dass der Schiri bald abpfeift. Da gibt's dann halt noch diese große Chance von dem Hamburger, der dann halt so gegen die Latte knallt und zurück ins Feld sprengt Platze, und ich genau. Sehe halt den Auer dastehen und Carlson köpft das Ding halt rein und ich habe halt den Laptop direkt eine halbe Sekunde danach zugeklappt, weil ich halt eigentlich aufstehen wollte und loslachen wollte oder los weinen wollte, weil das halt so, es hätte niemand sagen können, dass wie so ein Spiel noch dramatischer hätte enden können. Ja? Also selbst irgendwie ein einfaches Eigentor hätte ja irgendwie nochmal irgendwie hätte sagen können, ja, kann halt passieren gegen HSV und so. Aber so eine Aktion, die, glaube ich, der Kaiser noch nie passiert ist und auch nie wieder passieren wird, echt, echt krass. Und umso schöner natürlich jetzt auch Hashtag Kumpelverein, wenn man die Bilder und die Videos danach sieht, wie halt Martin Mengel halt auch jetzt gar nicht mal irgendwie auch wütend den Ball hinterher guckt, sondern halt direkt zu seinem Mitspieler geht und ihn direkt wieder aufhilft, der natürlich am Boden zerstört ist und so. Und dann merkt man ja auch, also dieser kameradschaftliche Zusammenhalt und auch dieses Leidenschaftliche, was noch in jedem drin ist, das Feuer lebt in Aue, glaube ich. Und das hat man halt schön an dieser
Die Mannschaft Situation ist nicht tot.
Gesehen. Ganz, genau, 5 €. Ganz, sozusagen, so schlimm wie die Situation ist, umso mehr Mut macht sie einen natürlich, dass man sieht, die Mannschaft kann spielen, die Mannschaft kann kämpfen und sie lebt auch innerlich und hält auch zusammen, so blöd, wie es vielleicht klingt. Und das gibt dann einem Mut. Und am liebsten hätte ich eigentlich direkt weitergespielt und hätte jetzt nicht diese Länderspielpause irgendwie genommen. Mal gucken, wie es jetzt in den nächsten Spielen geht. Aber das war schon recht dramatisch. Aber ich glaube, du, Martin, du warst ja selbst bei einem anderen Spieler in dem Moment. Wie ist es, wenn man dann aufs Handy guckt und sieht, Aue HSV 1-1 und nichts vom Spiel mitbekommen?
Also ich habe noch eine.
Oder hast du was mitbekommen?
Es ist noch ein bisschen länger. Es geht noch ein bisschen länger. Und zwar war ich sehr ungläubig, als ich gesehen habe, dass Aue überhaupt gegen den HSV führt und habe dann, als bei dem Spiel, wo ich war, zur Pause halt eingeschaltet, habe also die ganze Pause von dem Spiel, den Livestream geguckt auf dem Handy. Und dann habe ich aber den Livestream nicht ausgemacht, sondern einfach immer weiter geguckt, immer weiter. Und ich habe es auf dem Handy gar nicht genau erkannt, dass der Ball drin war. Aber in dem Moment, wo dieses Tor fällt, hat Babelsberg halt auch ein Tor geschossen und alle drum mich herum eskalieren da irgendwie und ich denk so, was ist hier los? Und ich war halt komplett verwirrt, dass irgendwie zwei Spiele sich überschneiden. Und ich habe auch bestimmt eine halbe Minute nicht gecheckt, dass der den Ball da reingeköpft hat, weil ich dachte, der hätte den da irgendwie vorbeigeköpft oder so. Und dann sehe ich da auf einmal die Hamburger, die da jubeln auf dem Sky-Stream. Und das war schon ziemlich absurd. Also ich habe relativ lange gebraucht, um zu verstehen, was da passiert. Ja, und Daniel Frahn hat ein Tor geschossen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch. das heißt, du standst in Babelsberg im Stadion und hast aber Aue HSV geguckt.
Genau, aber auch ja auch nur ungefähr eine halbe Stunde. Ja. Geht aber vom Internet her. Ja, und es ist natürlich, komplett surreal, wenn du dann so zwei Spiele auf einmal und denkst du so, ach, gleich ist vorbei und jetzt läuft schon die Nachspielzeit und dann kriegt er den Ball da auf den Kopf, ja.
Das ist verrückt, oder? Also man will sich ja kaum mehr angucken, aber man wird ja fast gezwungen, sich das ab und zu mal anzugucken, um wirklich nochmal zu prüfen, ob es wirklich passiert ist oder ob es nicht doch ein Traum war.
Aber zum 1-0 hätte ich auch noch einen Kommentar. Also wie gut das rausgespielt war, das klar wird jetzt immer so getan, dass das kurios ist, wie der Treffer fällt, aber das Nachsetzen und da der Lauf von Strauß war es, glaube ich, auf der rechten Seite, das war doch schon auch einfach ein guter Angriff von Aue. Und das wird mir dann auch immer so ein bisschen auf diese reine Torszene zusammengeschnitten. Und also in einer alternativen Realität, wenn Karlsson dann nicht an den Ball kommt, was passiert denn dann? Vielleicht kommt der Stürmer noch ran. Also man weiß es ja auch nicht. Vielleicht drückt er den noch ins Tor und es wird abgepfiffen. Also es ist ja alles.
Ja, also genau, also wenn Karlsson nicht dort steht, dann steht Klatzel, glaube ich, da und schiebt ihn halt ein.
Also in einer alternativen Realität fällt das Tor vielleicht anders. Und naja, es gab auch noch diese Elfmeter-Diskussion da mit Strauß, wo halt nichts ist, aber ich meine, klar.
Ja.
Es läuft halt vieles zusammen.
Ja, genau, und das ja auch dann, Tobias hat es vorhin genannt, dass wir zu der Zeit ja auch schon eine gewisse Zeit in Unterzahl gespielt haben. Denn in der, ich glaube, 69. Minute war es, als Mesugem da durch ein taktisches Foul den Konter von HSV unterbinden will, das ja auch tut und schafft. Aber dann, wie ich finde, zur Überraschung von aller, bis vielleicht der HSV-Bank, der Schiri dann rot zeigt, obwohl er im Spiel, und man kann sich auch die Szenen dann auch da im Video nochmal genau angucken, direkt wo das Foul passiert, der Schiri halt hinterher rennt und schon an seiner, ich glaube von seiner Seite aus, linken Brusttasche da rumfuchtelt, wo die gelbe Karte dran ist, dort halt noch keine Karte rauszieht, dann sich irgendwie erst um den verletzten Spieler kümmert, dann sich Richtung HSV-Trainerbank orientiert, Richtung vierten Offiziellen orientiert, dann wieder zu Mesugem geht, wieder an dieser linken gelben Karte Brusttasche nestelt, um dann doch nochmal irgendwie rauszugucken, Blickkontakt mit der Auslinie aufzunehmen, um dann in einer Schnelle sich umzuorientieren und dann doch die rote Karte rauszuziehen. Für mich nicht nachvollziehbar, also das war für mich ein klassisches taktisches Foul, natürlich ein Foul und ganz sicher auch gelb, weil es war ja ein bewusstes Foulspiel, um den Konter zu unterbinden. Aber es war ja weder jetzt grob aggressives Foulspiel oder auch von hinten reingesprungen, wie es ja manche Hamburg-Fans auch irgendwie beschrieben haben, von hinten reingesprungen. Das war es ja alles nicht. Ja. Hat ihn halt hinten irgendwie in die Beine getreten, dass er halt umfällt. Das ist aber halt in V-Spiel beim Fußball, ein taktisches V-Spiel, wo es dann halt die gelbe Karte gibt, wie es in einer Vielzahl von Spielen so zustande kommt. Also für mich vollkommen überzogen. Und jetzt dann auch noch die DFB-Sperre von 3 Spielen, die ja, glaube ich, sogar auch als Begründung irgendwie, was war es irgendwie, glaube ich, war es Beleidigung auch, was sie genannt hatten? Kann ich vielleicht nochmal raussuchen. Also klar kann natürlich da auch nochmal irgendwie was gesagt worden sein. Das hat man natürlich jetzt nicht mitbekommen. Aber ich glaube, so wie dann alle danach auch das kommentiert haben, glaube ich, war es auch schon wegen dem V-Spiel. Also für mich nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, Tobias, im Stadion hat man das irgendwie anders gesehen oder wie war da die Stimmung? Sicherlich auch jetzt nicht pro rote Karte, oder?
Also im Stadion selbst konnte man das ja irgendwie auch gar nicht nachvollziehen. Also man hat natürlich auch gesehen, dass ich habe mich dann später auch nochmal mit einem Kollegen unterhalten, der Schiedsrichter ist, glaube ich, in der zweiten oder dritten Schweizer Liga. Und der meinte, dass er allgemein so die Spielführung des Schiedsrichters eigentlich sehr unübersichtlich und hektisch gewesen sei. Was er sagte halt, er geht halt, das hat mich so ein bisschen erinnert an das Tor, in die rote Karte von Jan Hochscheid im Spiel gegen Karlsruhe vor einem Jahr, war das, glaube ich, circa, wo er halt auch von hinten reingeht und ihn von hinten reinhackt, und wo auch gar keine Chance auf den Ball hatte. Also die rote Karte ist auch in Retrospektiv schon aus meiner Sicht vertretbar gewesen, insbesondere weil man ja auch schon noch gehört hat, oder nicht, beziehungsweise auch mitbekommen hat, dass er immer so eben halt auch ein bisschen rumgepöbelt hat. Er sagte halt, was redest du da eigentlich für einen Scheiß?
Es wird
Und
als
ja, wobei
Tätigkeit hier ausgelegt, ne?
ich habe
Tätigkeit im
jetzt,
leichten
genau, ich habe
Fall.
auch nochmal, ich habe auch geguckt, also Tätigkeit, ne? Und das ist ja keine Beleidigung, also es geht dann weniger um das, was gesagt wurde, sondern um wirklich das V-Spiel. Und eine Tätigkeit, auch eine leichte Tätigkeit, habe ich da nicht gesehen. Martin, hast du es im Nachgang nochmal an dir angeguckt?
Ja, weiß ich nicht, also ist halt dumm, ne? Also ist dumm und er wird jetzt fehlen.
Dumm von MessuGM, meinst du?
Ja, auch. Also man muss da nicht so hingehen, aber das, klar, mit Gelb wäre es auch okay gewesen. Aber das ist unsere Fansicht.
Ja, also man muss natürlich sagen, also der Schiedsrichter wirkte halt insgesamt gesehen wirklich unsicher und hat sich dann vielleicht auch von einem Walter natürlich auch einfach noch manipulieren oder beeinflussen lassen. Ich glaube, so ein bisschen, die haben immer permanent auf den Schiedsrichter einfach eingewirkt, einfach auch, weil sie gemerkt haben, dass er unsicher ist. Na, also das gehört da praktisch schon auch mit dazu. Aber man muss natürlich sagen, dass wir das Spiel verloren haben. Oder unentschieden gespielt haben, lag ja nicht am Fehlen von MessuGM, denn der hatte bis dahin eigentlich kein gutes Spiel gemacht. Und das war auch nicht der wichtigste Mann, wie dann viele um mich herum im Stadion gesagt haben, sondern der war eigentlich relativ unsicher auch im defensiven Mittelfeld. Na, das muss man, also da muss man auch schon mal fairerweise dazu sagen, also sein Fehlen hat sich kaum bemerkbar gemacht.
Ich glaube, in dem Spiel selber ist der Einfluss dann ja auch relativ gering, weil du dich dann ja noch mehr auch darauf einstellen kannst. Wenn du in Führung
Ich
bist,
bin jetzt
dann
halt mal gespannt.
mauerst du eh
Bin
und
jetzt halt mal
wer ihn
gespannt.
ersetzt, ne? Ja.
Genau, ich bin jetzt halt mal gespannt auf die nächsten Spiele, wer da auf dieser Sechserposition dann alles aufläuft. Also wir haben ja jetzt ja eigentlich nur noch Fandrich und ich glaube Gnatic, weiß nicht, wie weit er schon ist. Riese ist, glaube ich, noch verletzt. MessuGM fehlt jetzt 3 Spiele. Das wird schon hart, wer da. Da wird noch mal ein paar Umstellungen geben, glaube ich. Schauen wir
Definitiv.
mal. Naja. Ja, es ist dann nur leider der eine Punkt geworden, statt den ersten Saisonsieg. Leider müssen wir jetzt noch weiter drauf warten, jetzt im nächsten Spiel auswärts beim KSC oder dann das übernächste Spiel, dann das Heimspiel gegen Ingolstadt. Da muss es doch dann drin sein. Und zu diesen Spielen werden wir ein neues, altes Trainerduo auf der Auerbank wiedersehen, nämlich Carsten Müller wird der Chefcoach sein, interimsmäßig, wie es der Verein bekannt gegeben hat, jetzt am Donnerstag, letzten Donnerstag, 7. Oktober. Und Marc Hentzel wird der Teamchef sein. Und so wie man die Aussagen von Helge Leonhard in dem Verein interpretiert, was ich finde, was man relativ deutlich raushört, ist, der Chefcoach wird Marc Hentzel sein. Und um die Statuten des DFB einhalten zu können, wird jetzt mit Carsten Müller jemand dort installiert, der die Trainerlizenz hat. Aber, und das wird ja mal ganz spannend sein, wie da so die Rollenverteilung ist, dann auch im täglichen Mannschaftstraining, auf der Pressekonferenz während des Spiels. Das muss man mal sehen, aber meiner Meinung nach hat Helge relativ deutlich gesagt, dass Marc Hentzel die spielerische Verantwortung für die erste Mannschaft trägt und demnach auch der Chefcoach sein wird. Ja, was sagt ihr zu der Lösung, Martin? Warst du überrascht davon? Hättest du eine andere Lösung präferiert?
Ja, man muss ja sagen, ich würde jetzt nicht sagen, ich kenne Carsten Müller nicht. Natürlich weiß man, wer Carsten Müller ist und dass er im Verein Nachwuchsleiter war, aber mir war jetzt auch gar nicht bewusst, dass er einen Fußballlehrer hat und deshalb, ja, war ich schon überrascht. Und es war jetzt auch über Ex-Trainer spekuliert worden, Pavel Dotschev unter anderem, der auch am Montag ja freigestellt wurde in Duisburg oder ja, weitere Trainer,
Heiko Weber.
Heiko Weber oder keine Ahnung, wie heißt der noch aus Dresden,
Stipic.
Kolczynski. Wenn wir jetzt noch
Kolczynski,
schon
ja.
hier so ein bisschen Bingo spielen und ja, also ich glaube, Es ist eine Lösung, die zum Verein passt, ja. Also wenige Schultern haben viele Aufgaben, flache Hierarchien, und das ist natürlich eine Lösung, die jetzt nicht auf Dauer angelegt ist. So liest sich's ja auch, dass es vielleicht dann ja auch nochmal zur Rückrunde oder so einen neuen Cheftrainer gibt. Aber die beiden letzten Spiele rechtfertigen ja auf jeden Fall, dass man mit Marc Henselen in der führenden Position weitermacht, weil ja die Mannschaft auch zu erreichen scheint und man ja auch einen ganz klaren Aufwärtstrend hat.
War das von dir, Tobias, auch die präferierte Lösung?
Ja, eigentlich nicht, aber es ist wie es ist. wie man so schön sagt, also für mich liest sich das eher auch wie so eine Notfalllösung. Also es ist auch so die preiswerte Lösung in gewisser Weise. Also ich meine, Carsten Müller, ich habe ja vorhin mal geguckt, der war ja überwiegend auch Co-Trainer, zum Beispiel in Magdeburg und so, und dann Chef des NLZ in Aue. Und ist halt so, es ist halt, wir haben ja wirklich jetzt ein Mini-Trainer-Team, das heißt von 3, 4 Leuten, wohingegen ja in anderen Vereinen sozusagen das wesentlich mehr ist. Die haben einen Marc Hensel, der nebenbei noch arbeiten geht, der nebenbei noch Lehrer in einem Auer Gymnasium ist. Also das heißt, die Frage ist halt, es ist so, also wenn das am Ende der Saison gut geht, werden wir sagen, dann können wir unserem Fußballgott irgendwie auch auf Knien danken, dass das nochmal so funktioniert hat. Denn eigentlich ist das, was wir da jetzt hatten, eigentlich eine sehr, sehr wackelige Lösung, wo ich auch denke, dass man auch dieses junge Trainertalent, dass man Hensel da auch in gewisser Weise ja auch verbrennt, was natürlich für ihn besonders bitter ist, weil er natürlich auch in dieser Region ja wohnt. Ich kann mich da ein bisschen auch erinnern, weiß nicht, an das Experiment Christian Fiel bei Dynamo Dresden. Na, also der ist ja auch letzte gesehen ja verbrannt eigentlich auch als Trainer. Na, und das ist so ein bisschen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir sagen, dieses kleine Trainerteam auch diesem Druck auch standhalten kann.
Du hast gerade gesagt, Tobias, Marc Hensel wird noch parallel Lehrer mit sein. Weißt du da mehr?
Naja, beziehungsweise er ist ja aktuell Lehrer. Er ist ja, glaube ich, Klassenlehrer in der 6. Klasse, hat eine 11. und 12. Mhm. Klasse. Ich habe gestern Abend lustigerweise auch Leute getroffen, die Carsten, die Hensel auch als Lehrer hatten. Den habe ich dann erstmal den Pistolero-Jubel gezeigt. Davon waren die ganz angetan.
Müssen die nicht vor jeder Stunde, ich hätte gedacht, vor jeder Stunde macht Hensel den Pistolero und alle Kinder müssen statt Guten Morgen müssen den Pistolero machen. So hätte ich mir eigentlich so eine Schulstunde mit Marc Hensel gerne vorgestellt, aber scheinbar ist es nicht der Fall.
Nein, also mir wurde gesagt, er sei in Geschichte ein sehr methodisch experimentierfreudiger Lehrer gewesen. Wurde mir so mitgeteilt.
Was meinen Sie damit?
Na, dass er da ganz viele pädagogische Möglichkeiten durchprobiert habe, von der Gruppenarbeit, Einzelarbeit, kreative Arbeit, also deswegen, ja, aber so ein bisschen, und ja, okay. dass er auch ein ganz lustiger Typ gewesen sei.
Auf der Seite des Clemens-Winkler-Gymnasiums in Aue wird er auch noch als Lehrer geführt, wobei da noch das letzte Schuljahr steht.
Ja. Genau.
Also ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Deutsch und Geschichte.
Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass Marc diese Lehrertätigkeit jetzt ruhen lässt. Ich glaube, da gibt es ja auch Möglichkeiten im Schulbetrieb. Gut, wenn man jetzt Klassenlehrer ist, vielleicht nochmal etwas schwieriger oder nicht so schön für die Klasse. Aber sagen wir mal, hier eine Chefcoach-Tätigkeit bei einem Profi-Bundesliga-Verein, die kann man, finde ich, jetzt nicht in Teilzeit übernehmen. Gerade wenn man so ein kleines Trainerteam hat, wie es jetzt aktuell ist. Tobias, du hast gesagt, aktuell haben wir 2 Co-Trainer mit Kämpfe und Haas, der Torwarttrainer ist. Und dann haben wir eben noch Carsten Müller, wo man halt auch die Frage stellen muss, wie weit er dann auch den Trainingsbetrieb leiten wird. Und wir haben Marc Hensel. Das war's halt. Vorher hatten wir ja nochmal am Anfang der Saison, wenn man sich das Mannschaftsfoto anguckt, 4 Co-Trainer. Da hatte ja Spilewski nochmal 2 Co-Trainer auch noch mitgebracht, die jetzt aber auch mit entlassen wurden. Das ist echt schon sehr, sehr wenig, so dass ich mir vorstellen oder nicht anders vorstellen kann, dass Marc Hensel zu 100% hier dem Verein zur Verfügung steht. Aber das wird mir wahrscheinlich im Rahmen einer Pressekonferenz irgendwie auch mal die Information bekommen. Schauen wir mal.
Genau, zumal man ja auch ausnützliche Aspekte, weil wir haben ja auch einen relativ großen Kader, der natürlich auch gut bespielt werden muss. Wir haben, glaube ich, jetzt aktuell keinen hauptamtlichen Videoanalysten und sowas. Also das ist schon. Also es kann keine Lösung sein, die auf Dauer bestückt ist. es kann vielleicht sein, dass man auch einen Trainer hat, den man zum 1.1. einstellen kann und dass man jetzt irgendwie wartet. Und dass man versucht, da irgendwie sich möglichst durch die Hinrunde zu retten und dann vielleicht mit einer fulminanten Rückrunde noch irgendwie versucht, das Ruder umzureißen.
Oder man versucht doch gerade jemanden loszueisen, ne, der noch Vertrag hat. Man will da die Ablöse
Das kann natürlich
sparen oder
sein,
so.
ja.
Also ist ja auch
Genau. Also
durchaus so,
ich.
wenn jetzt einer, der freigestellt ist, noch Vertrag hat bei einem Verein, dann kriegst du den ja nicht umsonst.
Ach, ist das so?
Ja.
Weil ich dachte so, die wären ja eher
Naja,
froh, dass man
der muss ja erstmal
ihn
den
los.
Vertrag dann mal so im alten Verein auflösen und dann kann es ja sein, wenn der Verein dann sieht, dass du Not hast, ne, dass du dann noch sagst, ja, dann, also so, der Druck auf den Bewerber ist ja, dann wird ja dann gemacht, so, vom abgebenden Verein.
Ja, verstehe.
Also ich sehe es jetzt aktuell auch nur als Notlösung an, weil man nichts anderes gefunden hat. Und sicherlich hatte man ein paar Namen auf der Liste. Ich kann es mir aber halt aktuell beim besten Willen nicht vorstellen, dass es hier viele Jubelschreie gibt, wenn im Telefon der Name Helge Leonhardt erscheint bei potenziellen Trainerkandidaten, weil die Konstellation natürlich auch extremst beschissen ist. Du bist jetzt Zweitligist, du bist 18., hast keinen Saisonsieg. Du hast eine Mannschaft, die von einem anderen Trainer zusammengestellt wurde, der ein anderes eigenes Spielsystem umsetzen wollte. Das hat nicht funktioniert. Du sollst das Ganze jetzt als neuer Cheftrainer übernehmen, aber eigentlich auch gar nicht wirklich übernehmen, weil es eigentlich eine interne Lösung gibt, die von den Vereinsverantwortlichen und vielleicht auch von der Mannschaft präferiert wird. Und du sollst eigentlich nur, Grüße an Max, der den Begriff geprägt hat, den Grüß August spielen, der sozusagen jetzt die DFB-Regeln einhalten soll und sich vielleicht bei Pressekonferenzen hinsetzen soll und auf dem Spielbogen als Trainer mit Lizenz dann irgendwo auftauchen soll. Das ist natürlich kein attraktiver Job. Also ich glaube, jetzt in der Kürze der Zeit hat man dadurch niemanden überzeugt bekommen, das zu tun. Und man ein Argument, was es noch geben könnte, dass man jemanden überzeugt, ist, mit Geldscheinen zu wählen. Auch das können wir uns aktuell in der Art nicht leisten. Ich glaube, das wird auch der Grund sein, weswegen das Trainerteam jetzt so zusammengedampft wurde. Ich glaube, da spielt auch wieder, wie auch bei manchen Transferentscheidungen jetzt wahrscheinlich im Sommer, das Geld halt eine große Rolle. Und ich glaube, das ist jetzt für mich auch keine Traumlösung, aber wahrscheinlich die Lösung, die jetzt im Zuge der Begebenheiten unter den finanziellen Bedingungen, die wir haben, so die beste ist. Und jetzt müssen wir halt sehen, dass sich das Team zusammenreißt, dass die Punkte geholt werden. Dadurch, dass der Verein ja schon klar gemacht hat, das ist nur eine Interimslösung, muss man schauen, wann jetzt wieder Möglichkeiten werden, einen neuen Trainer zu installieren. Wir haben jetzt 4 Spiele zu spielen, bis dann die nächste Länderspielpause kommt. Da sind dann wieder 2 Wochen Pause. Also es ist dann schon Mitte November. Jetzt werden wir eben sehen, wie die 4 Spiele ablaufen. Wenn ihr mich fragt, wüsste ich jetzt auch nicht, was man da hoffen muss. Also klar hoffen wir, dass wir alle Spiele gewinnen. Dann ist aber dieses Duo Hensel und Müller entsprechend gesetzt. Ob das für die beiden so die beste Lösung ist, ob das für das Nachwuchsleistungszentrum die beste Lösung ist, dass ihr Chef abhanden gekommen ist. Im Übrigen auch Marco Kempfe, ja auch eigentlich im Nachwuchsleistungszentrum als Coach eingeplant war und jetzt ja auch schon mit weggegangen ist, jetzt zur ersten Mannschaft. Und die Causa Marc Hensel, der unter diesem Hashtag, den kann man auch verbrennen, jetzt natürlich auch gucken muss, ob das jetzt so die elegante Lösung ist, zum ersten Mal in so einer wichtigen Rolle eine Profimannschaft zu übernehmen für eine längere Zeit. Das ist echt schon jetzt ein großes Risiko, was wir hier gehen, aber im Endeffekt, glaube ich, haben wir keine andere Chance. Ich sehe jetzt keine andere Variante, die da hätte besser passen können. Tobias, du hast ja auch gesagt, das ist jetzt nicht so deine Wunschlösung. Hättest du eine andere Lösung gehabt? Du hättest gesagt, da hättest du dich super gefreut, wenn es das gewesen wäre.
Ja, letztlich gesehen ist es ja bei Trainern ja immer so ein bisschen so, man kann sich natürlich Trainer wünschen und man weiß aber nie, ob die wirklich einschlagen. Also ich persönlich hätte mir schon den Kolczynski gewünscht, aber ich wusste im Herzen schon, dass das eine unrealistische Lösung irgendwie auch ist. Na, also ich glaube, dass wir, also ich hätte mir eher, also ich hätte mir schon von Kolczynski gewünscht und Aber oder vielleicht irgendeinen anderen Trainer, der vielleicht auch gerade noch irgendwie verfügbar ist, der jetzt vielleicht nicht so, der vielleicht auch eine gewisse Erfahrung halt irgendwie auch hat, also so ein bisschen jemand, der auch in gewisser Weise gestanden ist in diesem Geschäft und der auch Abstiegskampf einfach auch kann. Mein Marc Hensel, der ist auch ein Trainer, der ist super nah bei der Mannschaft, der scheint auch ein hohes taktisches Verständnis zu haben. Das heißt, der kann die Mannschaft schon erreichen. Es muss die Frage, das ist natürlich ein gewaltiger Druck, den mir da jetzt auch ausgesetzt ist.
Und was halt auch noch dazu kommt, wir hatten jetzt zwei gute Spiele, ne? Also jetzt mal die erste Halbzeit in Regensburg weggelassen, aber wir hatten jetzt eine zweite gute Halbzeit in Regensburg und wir hatten ein sehr gutes Spiel gegen HSV mit Marc Hensel als Trainer und auch da haben wir keine Punkte geholt. Ja? Da haben wir diesen einen Punkt gegen den HSV geholt. Das heißt, so gut wie Marc Hensel vielleicht als Trainer ist und so gut wie er auf die Mannschaft einwirken kann oder mit der Mannschaft harmonieren kann, am Ende müssen sie es trotzdem noch auch spielerisch auf dem Platz umsetzen. Und da zweifle ich halt in diesem Jahr leider am Kader, dass wir da einen zweitligareifen Kader haben. Da bleibt jetzt nur zu hoffen, dass wir das, ja, dass sie mich Lügen strafen und dass wir jetzt trotzdem anfangen, Punkte zu holen. Ich bin mal gespannt. Martin, bist du
Das
euphorischer
ist
oder
mir
bist
viel zu
du
negativ. Also,
genau, das habe ich wieder doch gedacht.
ja,
Jetzt
weil
leg
die
du mal
letzten
los.
beiden Spiele waren doch jetzt nicht schlecht und es ist keine Mannschaft, die sich aufgegeben hat.
Wir haben trotzdem keine, ja, aber wir haben
Aber,
trotzdem keine Punkte geholt.
ja, aber
Das meine ich
es
ja.
holen auch
Also wir
andere
haben gut
Mannschaften
gespielt,
keine
haben trotzdem
Punkte.
keine
Also,
Punkte
es
geholt.
ist ja kein Argument. Und dass es am Ende irgendwie knapp wird, ist doch klar. Und es ist immer noch alles drin und das sind natürlich Phrasen, aber klar, du musst gegen Ingolstadt, du musst gegen Rostock, die kommen jetzt alle, da musst du gewinnen und dann bist du auch wieder dran. Und ich glaube, man realistisch ist, es geht eh um nichts anderes als die Relegation und vielleicht den 15. Platz, weil, ja, also weiter wird man nicht kommen.
Wir können ja froh
Und
sein, genau,
ja,
dass
und
man
unten,
mit Ingolstadt, Sandhausen, Rostock noch so ein paar Mannschaften hat oder Ingolstadt, Sandhausen jetzt aktuell,
ja.
die halt ähnlich schwach sind, ne? Genau.
Und die haben auch den Trainer rausgeworfen und die haben auch jetzt, also ich meine, Ingolstadt hat den Schubert geholt und Sandhausen hat seinen ehemaligen Trainer geholt, also auch so eine interne Lösung, ähnlich wie Aue. Also die sind auch alle relativ verzweifelt, ja. Und mit Alois Schwarz jetzt als Rückkehrer. Und ja, guck dir mal an, was Sandhausen für einen Kader hat. Das ist doch alles kein Argument, den Kopf irgendwie in den Sand zu stecken. Und das ist mir auch viel zu negativ.
Ja, wir
Weil.
haben halt schon zu Hause gegen Sandhausen gespielt. Ne? Da weiß jeder, wie es ausgegangen ist. Also das Spiel ist schon mal weg und die 3 Punkte hat Sandhausen jetzt.
Ja, aber es ist ein Spiel.
Genau, und jetzt spielen wir gegen KSC, sprechen wir gleich und dann kommt Ingolstadt zu uns nach Hause. Was auch immer passiert jetzt, das musst du halt gewinnen. Und mit dieser Einstellung gehst du da ins Spiel. Und ich glaube halt, dass diesem großen Druck die Mannschaft jetzt so aktuell noch nicht gewachsen ist. Wie gesagt, ich freue mich, wenn es passiert und wenn sie gewinnen und wenn sie jetzt alles holen, bin ich der Lauteste, der dann, wenn ich mal wieder im Stadion bin, schreien werde. Aber das wird eine super schwere Geschichte und klar, wir können froh sein, dass es noch so zwei Mannschaften gibt, die da unten auch noch mit drin hängen. Aber wir müssen halt jetzt mal anfangen, Punkte zu holen.
Es gab aber auch schon im Profifußball Mannschaften, die sind mit 11 Punkten in der Hinrunde drin geblieben, ne? Also klar, brauchst eine gute Rückrunde so oder so. Da brauchst du das auch nicht rechnen. Also du wirst in der Hinrunde nicht mehr deine 20 Punkte holen. Aber es ist, also ich finde, es ist einfach viel zu viel so, wir lassen uns hängen und, also warum? Also dafür waren noch die letzten beiden Spiele viel zu gut.
Ich glaube ja auch mit so einer neuen Entscheidung jetzt Hensel da zu installieren als Teamchef, kann das schon nochmal viel bringen und auch so der Zusammenhalt, glaube ich, zwischen Team und Mannschaft und ein Trainer, gerade auch Trainer-Team, der ist dann so eng wie schon lange nicht mehr. Das funktioniert. Aber der Fußball ist dann halt wieder Ergebnissport, dass du halt auch mal Ergebnisse liefern musst. Und gerade mit unseren Verletzten halt, mal gucken, ob jetzt Jan Hochschalt saß jetzt mal wieder gegen den HSV auf der Bank, ob der jetzt dann wieder einsatzfähig ist. Rote Karte Mesut Özil finde ich super schade, weil der mir eigentlich vorher auch sehr, sehr gut gefallen hat. Das macht's alles nicht viel einfacher, ja. Und ja. Mal schauen, was Hensel aus der Truppe rausholt. Oder auch Carsten Müller. Also das muss man ja auch sagen, dass er da mit seiner Erfahrung, ich glaube, in Magdeburg hat er mit Steffen Baumgart zusammengearbeitet und auch im Nachwuchsleistungszentrum macht er gute Arbeit und die Spieler, glaube ich, sind schon echt traurig, dass sie jetzt da ihren Chef erstmal verlieren. Der wird sicherlich auch irgendeine Handschrift dort mit einbringen in die erste und wird sich da ins Training auch mit einbeziehen oder in den Teamansprachen irgendwo mit einbringen. Ja, vielleicht ist das so das Letzte, was noch wirkt, um Punkte zu holen. Hoffentlich. Tja, sonst, ja, Pavel Dotschev, Heiko Weber, wären jetzt für euch keine Alternativen gewesen.
Nein. Pavel Dotschev hat in der zweiten Liga nichts gerissen, oder, wenn man ehrlich ist. Und Heiko Weber ist ja auch nicht unbedingt in Harmonie hier gegangen.
Ja. Also Heiko Weber muss man ja groß anrechnen, dass er damals aus Cottbus Hensel, Mennel und Hochscheid ja mitgebracht hat. Also das hat er ja gut gemacht. Fände ich jetzt auch keine gute Lösung. Aber immer halt in dieser Konstellation, wir brauchen einen Grüß-August halt, ne? Und da hätte ich mir halt noch so durch die Verbindung zwischen Leonard und Dotschev mir noch, dass ich das gut vorstellen können. Auch gerade, weil ja dann in dieser Woche auch Dotschev in Duisburg entlassen wurde, wie du ja auch schon gesagt hast, Martin. Das hätte ich mir in so einer Konstellation gut vorstellen können. Hier Dotschev und Hensel, ihr zwei macht das jetzt. Hensel ist der junge Treiber, der die Mannschaft kennt. Der wird viel den Trainingsbetrieb und die Ansprachen machen. Du, Pavel, bist so der Elder Statesman im Hintergrund und machst auch nochmal so in deine Ansprachen, hast den guten Draht zu Leonard. Das hätte ich mir schon nochmal gut vorstellen können. Und auch dadurch, dass er jetzt frei ist, könnte ich es mir auch nochmal vorstellen, dass wenn jetzt die Doppellösung aktuell nicht funktioniert, dass das derjenige ist, den wir auch in Aue wieder auf der Trainerbank sehen, weil das ist ja klar, diese Trainerentscheidung, die muss jetzt halt auch sitzen. Also für mich hat Helge Leonard auch wenig Varianten jetzt gehabt in Richtung neue Experimente. Also natürlich sind es irgendwelche U19-Trainer auf dem Markt oder für die wäre es ein Sprungbrett in die zweite Liga zu kommen. Aber so diese neue Laptop-Trainer-Generation, die man jetzt zweimal ausprobiert hat, mit Meyer und Spilewski, die nicht funktioniert hat, die wird jetzt Helge Leonard nicht wieder präsentieren können. Das heißt, er muss einen Trainer suchen, da muss es jetzt sitzen. Und das auch nicht in Bezug eher auf die Mannschaft, sondern auf uns Fans. Das ist, glaube ich, eine schwere Zeit auch für ihn. Er ist da von einigen Leuten auch beschossen worden. Und jetzt wird genau auf ihn geguckt, welche Entscheidung er trifft. Und dass das jetzt mit dieser Interimslösung auch eine, da sagen alle, okay, das war okay. Aber jetzt die nächste Cheftrainerposition, da bin ich mal gespannt. Und da kann es nur eine sein, wo auch Leonard uns Fans auf den Mund guckt und auch guckt, was wird denn von den Fans hier akzeptiert? Und das ist für mich halt nicht eine mit einem jungen Trainer. Naja, alles steht in den Sternen. Wir hoffen das Beste für die nächsten zwei Spiele. Und die stehen jetzt vor der Tür. Tobias, du hast bestimmt die Statistiken rausgesucht für die Spiele gegen den KSC und gegen Ingolstadt.
Genau, und zwar, wir starten am 16.10.2021 um 13:30 Uhr in der BB Bank Wildpark. Starten wir sozusagen unsere Mission, erster Auswärtssieg gegen den KSC in bisher 24 Spielen, wobei 22 in der zweiten Bundesliga waren und zwei in der Bundesliga-Relegation, hat der KSC fünfmal den Sieg davon getragen. Es gab 8 Unentschieden und es gab 11 Siege für Erzgebirge Aue. Also Karlsruhe gehört fast mit zu den favorisierten Gegnern. Kleiner Funfact, dass natürlich durch Gay und Carlson man natürlich auch direkt zwei Leute von dort geholt hat. In der letzten Saison gab es ein 0:0 und ein 4:1. Das war ja bald der Tag unserer Weihnachtsfeier. Man ist sozusagen sehr stark in die Saison gestartet. Am zweiten Spieltag stand man auf Tabellenplatz 1 und hat sich jetzt so im oberen Tabellenmittelfeld etabliert. Insgesamt gesehen hat man zu Hause insgesamt 4 Spiele gehabt. Davon gab es einen Sieg, zwei Remis und eine Niederlage. Und aber die Auswärtsbilanz liest sich dann schon ein bisschen besser mit zwei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage. Insgesamt ist es eine Mannschaft, die sich sehr, sehr viele Torchancen generiert und aber auch sozusagen ab und an anfällig ist für den Gegentreffer. Die treffen relativ häufig, nämlich in der Regel ein bis zweimal pro Spiel und kriegen aber in der Regel auch mindestens ein Gegentor bisher. Also es gab bisher, ich gucke gerade mal, ob sie Clean Sheets haben, genau, immerhin doch 50%. Insgesamt kann man sagen, der Spieler, der wieder einfach dem KSC auch den Stempel aufdrückt, das ist Philipp Hofmann. der natürlich einfach bisher vier Tore geschossen hat und eins weiteres vorbereitet hat. Aber auch Marius Gersbeck und Jerome Gondorff spielen halt auch eigentlich bisher eine relativ stabile und starke Serie. Wen ich bei der Beobachtung so für mich gefunden hatte, den ich ganz interessant fand, das war Kwon Ok-choi. Das ist, glaube ich, ein Koreaner, der auch schon drei Tore geschossen hat. Und es handelt sich hierbei um einen super schnellen und einen super beweglichen Spieler, der über eine hohe Ausdauer verfügt, der aber auch mal ganz, ganz guten Ball halten kann und auch mal in ein Dribbling gehen kann. Also insgesamt, also ein ganz, ganz feiner Techniker. Und natürlich nicht zu vergessen, einer meiner Lieblingsspieler vom KSC, das ist natürlich der Jerome Gondorff, der natürlich einfach ein wahnsinniges Kraftpaket ist, der ein guter Passspieler ist, der natürlich einfach auch als Mr. zuverlässig bezeichnet werden kann, der einfach auch der klare Kapitän dieser Mannschaft ist und der darüber hinaus einfach noch über einen sehr, sehr starken Distanzschuss verfügt. Also insgesamt gesehen kommt da ein relativ starker Gegner wieder auf uns zu. Aber ich bin, glaube ich, der festen Überzeugung, dass wir mit unserem neuen Kampfgeist dort zumindest einen Punkt holen können.
War das letzte Saison auch 0-0 im Rückspiel? Habe ich mich da richtig
Ja, war
erinnert?
0-0 am
Das
Montagabend.
war 0-0, oder? 0,
Und wir hatten
genau.
ja ein torreiches
Nee.
Spiel prognostiziert, was es nicht geworden ist.
Stimmt, genau, da,
Genau.
deswegen, ne? Genau, richtig, ja. Okay, das heißt, Tobias, du tippst unentschieden? Wie tippst
Ja,
du?
genau.
Unentschieden. Sag mal zwei Tore, zwei Anzahlen.
Ein Ergebnis.
Also,
Ich
wie geht das
sage
Spiel
1 zu
aus,
1.
Tobias?
1 zu 1.
Martin.
Ja, also ich weiß gar nicht, wann Aue das letzte Mal in Karlsruhe gewonnen hat. Es ist sehr lange her wahrscheinlich und ich war bisher zweimal da mit Aue und es war ja ein 2 zu 0 und dieses 0 zu 0 in der Relegation. Ja, keine Ahnung.
Und
Ich
tippt ihr?
sage mal, es gibt einen Auswärtssieg. Ich bin da optimistisch und ich bin auf die Baustelle gespannt, wenn ich hinfahren sollte.
Fährst du hin? Weiß noch nicht.
Wahrscheinlich schon.
Okay. Ja, ich tippe leider auf KSC. Ich glaube, die sind so gut. Also natürlich hoffe ich immer, dass Auer gewinnt und drücke die Daumen, aber ich glaube, die sind tatsächlich zu gut. Aber dann das angesprochene wichtige Spiel, Heimspiel gegen Ingolstadt. Was gibt es dazu denn zu sagen, Tobias?
Genau, also es ist am 22.10.2021. Ich habe extra meinen Urlaub so gelegt, dass ich noch bei diesem Spiel mit dabei sein kann. Es ist in unserem wunderbaren Erzgebirgsstadion. Es ist eigentlich praktisch gefühlt das neun, also gefühlt ist das ein 9-Punkte-Spiel für den Kopf. Wir haben bisher 18 Mal mit dem FC Ingolstadt die Klingen gekreuzt, davon 18 Mal auch in der zweiten Bundesliga, zweimal in der dritten Liga. Nee, zweimal in der dritten Liga, 14 Mal in der zweiten Bundesliga und zweimal im DFB-Pokal. Viermal gingen wir dabei als Sieger hervor. Es gab 8 Unentschieden und es gab 6 Siege für Ingolstadt. Das letzte Spiel im Ligabetrieb hatten wir am 10.02.2019 und das ging zu Hause 0 zu 3 verloren. Und auch das vorletzte Spiel ging auch mit 3 zu 2 verloren. Das war am 31.08.2018. Insgesamt ist Ingolstadt eigentlich durchgängig auch in der Abstiegszone vorzufinden. Außer mal am zweiten Spieltag, da waren sie mal kurz auf Platz 15. Insgesamt gesehen haben sie auswärts bisher eigentlich noch gar nichts gerissen. Also da gab es einen Sieg und drei Niederlagen bei 4 zu 13 Toren. Das heißt also, sie sind da einfach auch super anfällig. Insgesamt gesehen generieren sie auch außerhalb oder auswärts kaum Torchancen. Da haben sie einen Expected Goals Wert von 0,62, kriegen aber relativ viele Torchancen gegen sich, also 1,80. Der beste Spieler, wenn man die Statistiken glauben schenken darf, das ist Fabian Buntic, das ist der Torhüter, gefolgt von Dennis Linzmeier und Merlin Röll. Und der beste Torschütze ist Philipp Biagia und Merlin Röll ist der Top-Vorlagengeber. Und den würde ich auch gerne mal vorstellen wollen, denn der ist eine blutjunge 18 Jahre jung. Und das ist aber schon einer, der einfach auch über ein sehr gutes Passspiel verfügt, der vernünftige Flanken schlagen kann, der auch über ein gutes Zweikampfverhalten verfügt, der über eine solide Zweikampfkontrolle im Wesentlichen auch verfügt und der auch für seine 1,90 verhältnismäßig schnell ist. Also das ist halt auch einer, bei dem ich mir vorstellen kann, dass der in ein paar Jahren auch mal bei einem schwächeren Erstligisten spielen kann. Und das ist schade, weil so ein bisschen also solche Spieler würde ich mir, also das wäre auch mal ein Spieler für Aue, den man hier hätte gut aufbauen können. Alles in allem sage ich aber, es wird ein hochdramatisches Spiel werden und Aue wird dieses Spiel aber 2 zu 1 gewinnen.
Man muss ja sagen, wir haben ja dieses Jahr schon gegen Ingolstadt gespielt und im Pokal sind wir rausgeflogen dann. Also auch keine guten Vorzeichen. Aber Martin, du bist doch unser euphorischer Fan.
Ich kann zu Merlin Röhl auch noch eine Anekdote erzählen. Der kommt ja aus der Babelsberger Jugend und der wurde von den Schanzern über eine App namens Tonsa entdeckt. Und der hatte danach ein Probetraining da unten in Ingolstadt und ist dann aus Babelsberg in der U17, müsste das gewesen sein, zu den Schanzern gewechselt.
Ah, das ist eine
Das ist
coole Geschichte.
eine App, da kann man sich eintragen und kann so ein paar Videos von sich hochladen und kann eingeben, wie oft man den Ball hochhalten kann und dann kriegt man Einladungen zu Profivereinen.
Genau, und der spielt jetzt auch am Montag, also. Oder weiß ja nicht, wann wir die Folge veröffentlichen, spielt er hier in Babelsberg mit der deutschen U20. Ja, gibt es auch hier große Berichte aktuell in der lokalen Presse, weil jetzt wieder ein Potsdamer zurückkommt und wie auch immer hier für die Nationalmannschaft spielt.
Na, guter Typ.
Ja,
Was tippst du?
ich tippe, Tobias, sag ruhig.
Es ist definitiv aber ein ziemlich, ziemlich begabter und talentierter Spieler, den, glaube ich, Ingestört auch nicht halten können wird.
Ja, ist natürlich interessant, dass sich irgendwie Hertha oder RB Leipzig oder so ihn nicht gesichert haben. Er hat ja auch hier mehrere Jahre in der Babelsberger Jugend gespielt. Und ja, ist interessant, dass er dann so weit in den Süden gegangen ist. Ja, ich sage, dass Aue 2:1 gewinnt. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie müssen ja die Punkte jetzt her.
Komm, Tobias tippt 2-1, Martin tippt 2-1, ich tippe auch 2-1, dann machen wir es nämlich rund. Obwohl ich ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, das als ja, jedes Spiel ist schwer und so, aber in der Situation, wenn man, sagen wir mal, auch in Karlsruhe nichts holt, nichts gewinnt, dann wird es echt schwer, weil dann natürlich der Druck immer größer wird. Und ja, hoffen wir mal, dass wir die zwei Spiele gut über die Bühne bekommen. Schauen wir mal. Okay, dann haben wir eigentlich die erste Mannschaft abgehandelt. Habt ihr noch was Aktuelles, was wir noch vergessen hatten zur ersten?
Wir haben keinen Helge der Woche.
Der kommt gleich noch. Den möchte ich noch bis zum Ende mir aufheben. Ich würde aber ganz gerne auch noch mal so einen kleinen Blick werfen auf die anderen Vereine, auf die anderen Mannschaften im Verein. Also jedenfalls die zwei Jugendmannschaften, die U19 und die U17. Und die Frauenmannschaft hat jetzt im September ihren Spielbetrieb auch wieder aufgenommen. Und da nochmal gern unserer Our Podcast Community so einen kleinen Überblick geben über die Spiele und über die Stände unserer Jugend- und Frauenmannschaft. Denn bei der U19 begibt sich Wunderbares. Die U19 spielt immer noch in der Regionalliga Nordost, hat jetzt aber 6 Spiele schon gespielt und hat 6 Siege rausgeholt. Also 18 Punkte. 19 zu 5 Tore, also echt ja, 3 Tore pro Spiel und gerade mal ein Gegentor im Schnitt pro Spiel, also sind hier unangefochtener Tabellenführer in der Regionalliga. Bei 22 Mannschaften, also da kommen einige Spieler auf sie zu, obwohl ich glaube, sie spielen nur so eine einfache Runde und dann wird es nochmal so eine Aufstiegsrunde wahrscheinlich geben. Da ist Jürg Emmerich und sein Team echt gut dabei und ja, vielleicht sehen wir auch im nächsten Jahr dann die U19 in der Fußball-Bundesliga. Genauso wie wir ja die U17 dieses Jahr schon bewundern dürfen. Die U17 war an diesem Spieltag jetzt spielfrei und sind insgesamt aktuell auf Platz 13, 13 von 19 Mannschaften insgesamt, was für einen Aufsteiger ein gutes Ergebnis ist. Haben jetzt 7 Spiele gespielt, haben davon 2 gewonnen, 1 unentschieden und 4 Niederlagen eingeholt. Also 7 Spiele, 7 Punkte. Ich glaube, vollkommen im Soll. Dadurch, dass die Liga jetzt etwas aufgebläht wurde in diesem Jahr, es sind nämlich ja, wie gesagt, 19 Mannschaften, beginnt die Abstiegszone schon ab Platz 15. Und ja, ich hatte es gesagt, Platz 13 sind wir aktuell mit der U17. Das ist, glaube ich, noch alles im Soll und wir drücken weiterhin allen Jungs in der Jugendmannschaft, allen Mädchen natürlich auch in den Jugendmannschaften die Daumen, dass sie weiterhin so erfolgreich sind. Und ja, ich freue mich jetzt, die U17 auch hier gegen St. Pauli in Hamburg bewundern zu dürfen. Ich glaube, Anfang November sind sie da. Da gucke ich mir auf jeden Fall die Jungs mal an. Und ich glaube, Martin, die U19 spielt auch ab und zu mal in Berlin, oder? Willst du auch mal vorbeigehen?
Die U19 spielt gefühlt ständig in Berlin, weil da auch relativ namhafte Berliner Mannschaften dabei sind, wie zum Beispiel TB und Zehlendorf. Also das sind natürlich eher die kleineren Berliner Vereine, aber ja, es wird sich bestimmt ergeben.
Also, wenn man mal wieder eine Auer Mannschaft siegen sehen will, dann geht zur Jugend U19, U17. Okay, und ja, die Frauenmannschaft, hatte ich gerade gesagt, haben gerade erst mit der Landesliga wieder begonnen. Drei Spiele sind gespielt. Zwei Siege, eine Niederlage bisher geholt. Dritten Platz aktuell. Dritter von 11 Mannschaften und haben gerade heute am Sonntag, 10. Oktober, gegen Johannstadt 5:1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, wir werden immer mal hier in den Folgen auf die Jugend und auf die Frauenmannschaft gucken und euch hier auf dem Laufenden halten. Gerade natürlich, besonders, wenn sie auch wirklich so erfolgreich spielen wie in diesem Jahr. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den von dir angesprochenen Helge der Woche, Martin. Hast du etwas gefunden, was Helge Leonard so gepostet hat oder in die Welt rausgehauen hat?
Ja, natürlich habe ich was gefunden, und zwar hat er ja sein Interview vom vertwittert, was er im MDR gegeben hat, und dazu ist die Überschrift des Tweets: Aue-Präsident Leonard emotional, es ist zum Heulen. Danke meinem Team. Nach oben, zur Seite, wie auch immer, zwei gekreuzte Hämmer, und das ist ja ein schöner Helge Leonard-Tweet zu diesem hervorragenden Interview. Kann euch auch noch ein paar Zitate daraus nennen. Es ist nicht zum Lachen, es ist zum Heulen. Nach dem Spiel, es fühlt sich an wie ein verlorenes Spiel, das müssen wir jetzt abhaken. Und da hat er noch ein paar interessante Sachen zu Mark Hensel gesagt. Und zwar, er hat die Fähigkeiten, er kann zwar keinen LKW fahren, hat nur einen PKW-Führerschein, aber er ist in der Lage, einen LKW zu fahren.
Finde ich ganz wunderbar, oder? Also es ist doch ein schönes Bild, was Helge Leonard hier malt, um nicht nur uns, aber auch außenstehenden Fußballfans in ganz Deutschland die aktuelle Situation in Aue zu schildern, warum man Mark Hensel zutraut, jetzt dieses Traineramt zu übernehmen. Mark kann LKW fahren, hat aber keinen LKW-Führerschein. Wird ihn aber bald machen. Finde ich klasse.
Noch was anderes Spannendes hat er erzählt, dass Mark Hensel schon angemeldet ist zum Fußballlehrergang, und er wird das im Sommer dann auch tun, und für die Zeit bräuchte man sowieso eine Doppellösung, und das finde ich sehr interessant. Und ansonsten, Helge Leone hat natürlich wieder mit seiner militärischen Sprache, er hat, glaube ich, fünfmal hat gedient gesagt und unter dem Trainer gedient, unter dem Trainer gedient. Und seine Stärken hat er auch in diese Doppelrolle als Übungsleiter und Pädagoge da ganz klar umrissen. Und ja, es ist ein sehr authentisches Interview und so aus der Emotion heraus nach dem Spiel eigentlich sehr krass, dass er da schon so auf dem Punkt wieder ist. Also ich wäre, glaube ich, nicht in der Lage gewesen, am Freitagabend noch so ein Interview dazu geben. Ich weiß nicht, wie es euch damit
Auf
geht.
jeden Fall, ja. Hab ich mir auch gedacht, als ich das gehört hatte. Da hätte ich auch gedacht, dass er noch mehr schimpft dann auf Schiri und so. Also war schon sehr gefasst und auch sehr überlegt dann mit seinen Aussagen. Ja, das kann er auf jeden Fall. Ja, und da wurde es mir auch nochmal so bewusst, eigentlich brauchen wir jetzt keine Trainerlösung bis zum Sommer, sondern das dauert ja noch länger, weil im nächsten Sommer ja erst der Trainerlehrgang losgeht. Weiß gar nicht, wisst ihr, Tobias Martin, wie lange dann so ein Lehrgang überhaupt dauert? Dauert der dann noch eine ganze
Das
Saison
ist immer
oder
eine ziemlich genau
sind
eine
es dann
Saison,
nur
ja.
ein paar wenige Monate? Schon eine ganze Saison noch.
Also
Das heißt doch, wenn ich
mindestens ein
jetzt.
halbes Jahr, oder?
Also
Also ich
ich weiß es
glaube,
halt nicht.
ich habe da mal eine Doku angeguckt, es gibt ja immer wieder Präsenzphasen, sag ich jetzt mal, aber eigentlich ist es so, dass es geht, ist dann genau eine Saison, also wenn du bestehst.
Natürlich besteht Marc, da ist ja gar kein Zweifel daran. Er hat auch das Pädagogische sowieso in sich und das Fußballerische sowieso. Und dann macht er den Pistolero vor den Prüfern und dann ist das gar kein Problem.
Ich finde es übrigens
Sehr
Wahnsinn,
schön.
dass es auf 25 Leute pro Jahr begrenzt ist. Also wie klein man den Trainermarkt damit hält. Und das ist eigentlich auch
Deswegen.
nicht verständlich, weil ja alle Profimannschaften einen Fußballlehrer brauchen und ja auch die Nachwuchsleistungszentren, und am besten ist jeder Jugendtrainer auch Fußballlehrer. Also es ist eigentlich unglaublich, wenn man sich jetzt mal diesen Jahrgang von dieses Jahr anguckt. Da sind auch echt ein paar bekannte Leute dabei: Tobias Schweinsteiger, Hanno Balic, Miroslav Klose, Jochen Seitz zum Beispiel, Kim Kulich, Andreas Neuendorf auch. Also das sind ja dann nachher auch Leute, die auf jeden Fall dann einen Job haben, und man hält ja den Markt auch irgendwie künstlich so ein bisschen klein, dadurch, dass auch der DFB da so ein Monopol drauf hat, dass du das nur in Köln machen kannst, und ich finde das eigentlich nicht besonders zeitgemäß.
Bringt ja aber auch nichts, wenn du dann den Markt irgendwie mit einem Haufen arbeitslosen Trainern ja auch irgendwie flutest. Also was vielleicht ein bisschen kritisch ist, dass irgendwann halt auch die Co-Trainer den Fußballlehrer brauchen werden. Das hat ja auch
Das
Mark
habe ich auch schon
Hensel auch mal
gehört.
in dem Interview auch mal so angedeutet. Also dann gibt
Ja.
es vielleicht noch eine zweite Klasse, aber so, man muss immer sagen, es ist natürlich ein Markt, Und wir haben natürlich auch sehr viele schon arbeitslose Trainer.
Ja, ist das wirklich so? Also, es gibt da doch immer schon so einen Markt, wo die Leute dann rumrotieren. Und dann gibt es halt die Trainer, die schon ein paar Jahre raus sind, aber sonst gibt es doch die, die jedes Jahr einen neuen Verein haben.
Na gut, das kann ich jetzt nicht beweisen, oder beziehungsweise das war weiß nur aus meinem Gefühl einfach jetzt heraus sozusagen. Also das kann ich jetzt auch nicht validieren oder falsifizieren, was ich da gesagt habe.
Gibt es ja, glaube ich, auch auf den diversen Internetportalen dann auch Listen von Trainern, die aktuell verfügbar sind. Die sind schon relativ lang und die sind ja, glaube ich, aber auch europaweit ausgeschrieben. Da stehen schon immer sehr, sehr viele namhafte Trainer auf jeden Fall auch drauf. Also ich glaube schon, dass auch gerade so durch die Schwemme an jungen Trainern, die jetzt hochkommen, es schon eng wird, auch als Trainer da irgendwie noch einen Job zu finden. Vielleicht ist es dann doch noch mal etwas, womit man auch in Aue überzeugen kann, dass dann doch noch mal jemand gefunden wird, der dann die Zeit überbrückt, bis dann Mark Hensel übernimmt. Aber immer natürlich, vorhin hat es schon mal jemand gesagt, immer mit der Risiko natürlich, ihn auch zu verheizen, weil wenn es in Aue nicht läuft, auch mit Hensel nicht läuft, dann wird man auch nicht drum rumkommen, ihn dann das haben das für im Themen. Und dann ist er halt weg und das wäre halt ärgerlich. Also da sollte man auch immer gucken als Auer Verantwortliche, dass man noch einen Plan B in der Hinterhand hat, sowohl für Carsten Müller als jetzt auch für Mark Hensel, zu sagen, hier, wir probieren das jetzt, wir haben das Vertrauen in euch, wir schaffen das, aber wenn es nicht klappt, seid euch sicher, Mark, du hast den Job und Carsten, du hast den Job, gehst dann wieder zurück und wir trauen euch dann zu, dass ihr die Arbeit dann genauso dort wieder fortführt, wie ihr sie bisher gemacht habt. Ja, gut, dann ja, sind wir doch mal ganz hoffnungsvoll mit deinen Worten, Martin, die uns jetzt hier wieder ja, Stimmung in die Bude gebracht hat. Mit der gehen wir jetzt in die zwei Spiele gegen KSC, gegen Ingolstadt. Vielen Dank an euch, hat mal wieder Spaß gemacht. Vielen Dank an die Community, dass ihr uns gehört habt. Leitet uns gern weiter, empfehlt uns an eure Freundinnen und Freunde, die uns noch nicht kennen. Es soll tatsächlich noch jemand aus der Auer Fanschaft geben, die uns noch nicht gehört haben. Also sagt uns gerne weiter, teilt uns. Wir sind auch gerne immer an Feedback interessiert. Teilt uns eure Meinung mit zu der Folge oder zu unseren Haltungen oder zu unseren Einstellungen. Meldet euch gerne auf Twitter, Facebook, Instagram, sehr gern bei uns. Wir freuen uns. In diesem Sinne wünsche ich uns zwei gute Spiele und bis dann. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.